Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, guten Mittag. Wann und wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Ich begrüße euch auf das recht herzlichste zu einer neuen EKG-Podcast-Ausgabe. Und mit mir am virtuellen Tisch sitzt der charmante, intelligente und auch in Kinderfragen sehr bewanderte Chris. Moin, Chris.
Moin, Carsten. Hallo.
Und der charmante, intelligente, gut aussehende, herzenswarme, großartige, ich kann eigentlich nur Superlative finden, Georg. Und ich sage, grüezi, Georg.
Ja, Mensch, hallo. Vielen Dank für die warmen Worte zu Beginn.
Und wir haben tolle Themen, also rund um Georg. Wir werden uns, so wie ich ihn kenne, so ein bisschen auf die Krisenintervention wahrscheinlich einschießen. Aber jedes andere deiner vielfältigen Themen ist hier herzlich willkommen. Und deswegen stell dich den Hörenden doch erstmal vor, wer bist du, wo kommst du her und warum reden wir jetzt eigentlich miteinander?
Ja, voll gut, vielen Dank. Erstmal für die Einladung, Carsten und Chris. Ich bin Georg Roth, bin Pflegepädagoge von Beruf, das ist also mein Hauptjob, bin noch Experte für Intensivpflege und arbeite Vollzeit am Bildungszentrum Gesundheit und Soziales in Chur im Kanton Graubünden. Das ist so mein Hauptjob. Und daneben habe ich noch so ein paar diverse andere Jobs und Tätigkeiten. Ich würde sagen, einer der aktuellsten ist, ich bin noch Koordinator vom klinischen Kriseninterventionsteam in meiner ehemaligen Heimatklinik, so Bodensee-Oberschwabenregion in der Oberschwabenklinik. So.
Und Mitglied der DGIN der ersten Stunde.
Ja.
Du bist auch bei der Humorpille mit dabei, richtig. Bist ganz untriebig, hast auch eigene Angebote. Wir packen auch deine Homepage gerne in die Shownotes. Man darf sehr gerne mit dir in Kontakt treten. Und was ich immer sehr bezeichnend finde, wenn man auf dich trifft, zumindest geht es mir so, man fühlt sich von dir umarmt. Also wir nehmen uns auch einen Abend zur Begrüßung, aber deine Stimme, deine Art, dein Auftreten ist immer sehr, sehr menschlich, sehr warm, sehr herzlich. Wo kommt das her? Weil so der Intensivpfleger an sich zeichnet sich doch eher dadurch aus, dass er ein bisschen kantiger ist.
Ja, das ist tatsächlich so. Und die Krisenintervention wird ja ganz, ganz häufig auch so weiblich besetzt, thematisch, aber auch von den Personen vielleicht. Und das liegt vielleicht daran, weil ich mich schon immer für psychosoziale Themen in der Intensivpflege begeistere und interessiert habe. Und ich habe erst nochmal nachgeschaut, meine Facharbeit damals in der Intensivpflege und Anästhesie-Weiterbildung, 2007 oder 2008 war das, ich hatte es in der Hand, da ging es schon um das Thema Etablierung einer klinischen Krisenintervention. Das war so ein Mini-Projekt am Beispiel meiner Klinik, Oberschwabenklinik. Das ist natürlich gescheitert, also diese Implementierung oder die Etablierung aufgrund von Geld, Personal und so weiter. Aber ich beschäftige mich schon ganz lang mit diesen psychosozialen Themen oder angehörigen Themen in der Intensiv- und Notfallpflege. Und vielleicht liegt es an dem, dass ich schon seit 20 Jahren jetzt Krisenbegleitung mache, präklinisch, aber auch innerklinisch. Vielleicht liegt es an dem und natürlich machen eigentlich persönliche Erfahrungen dann noch vielleicht dazu noch kompetenter oder vielleicht noch, ja, anfälliger für die Themen.
Ja, zu den persönlichen Erfahrungen kommen wir gleich vielleicht noch. Mich würde jetzt mal interessieren, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich, ja, wenn du aus Oberschwaben kommst, in der Schweiz arbeitest und ja, also Deutsch, Englisch, Schweizerdeutsch, Schwäbisch, was noch?
Na, Schweizerdeutsch spreche ich nicht so gut, muss ich sagen. Ich kann zwar ein paar Brocken, aber den Deutschen in der Schweiz wird immer nahegelegt, es besser zu lassen mit dem Schweizerdeutsch. Aber ich kann noch ein paar Brocken Italienisch, das kann ich schon. Ich arbeite ja im Kanton Graubünden. Wir haben drei Amtssprachen, das wäre Deutsch, Italienisch und Rätoromanisch. Das sind die drei Amtssprachen, von daher schadet Italienisch nicht, weil ich habe immer zwei, drei Lernende, die zumindest, oder vier wahrscheinlich schon, die von der Muttersprache Romanisch sind oder Italienisch.
Und ist das Romanische komplett anders?
Ja, das ist schon anders. Ich glaube, so ein, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, aber ich denke, es ist schon so ein Mix aus verschiedenen Themen. Also Lateinisch, Italienisch, Rumänisch vielleicht auch, ist so eine ganz alte Sprache.
Und Sprache schafft ja Wirklichkeit. Inwieweit ist es wichtig für die Krisenintervention und psychosoziale Betreuung, die Sprache zu sprechen oder vielleicht auch die Kultur zu verstehen?
Ich denke, Kultur verstehen ist sicher wichtig. Das schadet zumindest nicht in der Krisenbegleitung, wenn man da mehr Know-how mitbringt. Wobei das Thema Kultur, Religion, das war so vor 15 Jahren, so transkulturelle Aspekte in der Krisenbegleitung, das war, wo ich begonnen habe, vor 15 bis 20 Jahren war das so ein riesen Kassenschlager, muss man schon sagen. Also da gab es Workshops, wo zieht man sich jetzt zu Hause die Schuhe aus, bevor man eintritt und wem gebe ich die Hand und wem nicht. Und das ist alles mittlerweile relativ entspannt, weil es geht im Prinzip geht's um Bedarf und Bedürfniserkennung. Gleichwohl schadet sprachliche Kompetenz nicht, aber das kann man natürlich nicht voraussetzen. Ja. Also da muss man dann mit Händen und Füßen arbeiten, vielleicht mit Dolmetschen, was in der Krisenbegleitung natürlich schwierig ist. Über Angehörige, da gibt es auch so Limitationen, wer übersetzt was, zu welcher Zeit, mit wem und so weiter. Aber grundsätzlich geht es erstmal in der Krisenbegleitung für jemand da zu sein, jetzt im Moment ganz für dich. So, das ist die Idee.
Und welche Krisen sind das, wo du sagst, das braucht eine Krisenintervention? Weil Krise ist ein großes Wort, aber ich glaube, dass auch jeder unterschiedliche Erfahrungen hat und vielleicht auch unterschiedliche Situationen als Krise interpretiert.
Ja, wenn wir jetzt beim klinischen Bereich bleiben und zu orientieren, das ist ja noch ein sehr junges Feld, die klinische Krisenintervention oder psychosoziale Unterstützung. Man kann es nicht so wirklich sehen oder artikulieren. Es geht vor allem darum, um das Maß der Belastung vermutlich oder der potenziellen Belastung. Das heißt, alles das, was über das normale Maß hinausgeht, wo Menschen Unterstützung brauchen, da gibt es letztendlich eine Indikation für das Behandlungsteam. Hier brauchen wir Support. Ja, das kann aufgrund von einer personellen, zeitlichen Ressource vielleicht sein, wenn das Team das gerade nicht unterstützen kann. Aber es geht schon gerade in der Begleitung von Kindern und Jugendlichen oder von der Begleitung von der Reanimation von der innerklinischen. Da geht es schon darum, dass man auch Kompetenzen braucht, um das gut zu machen.
Und du bist dann mit diesen Interventionen und Betreuung auch für die Kollegen ansprechbar und zuständig oder ist das ein reiner Support für Angehörige und Betroffene?
Es gibt ganz unterschiedliche Systeme in Deutschland. Wir sprechen circa von 15 bis 20 Kliniken deutschlandweit, die das so anbieten, wie wir das machen. Also es ist noch ganz im Pionierstatus, würde man sagen. Die Uniklinik Bonn und die München Klinik, die waren so die ersten Vorreiter vor 15 Jahren in diesem Bereich. Und wir haben uns jetzt in der Oberschwabenklinik spezialisiert oder uns aufgeteilt oder den Schwerpunkt gelegt auf Angehörige. Zu und Angehörige ist im Moment das Wording in der Szene und für Mitarbeitende. Es gibt Kliniken, die auch noch Patienten mitbegleiten. Das haben wir für uns zumindest ausgeschlossen. Es gibt so einen Special-Fall, das sind so unfallverursachende Betroffene. Die sind ja erstmal Patienten, aber sind dann quasi in so einem Sandwich aus Patient, aber auch akut Betroffener in einer Situation.
Und wieso habt ihr das für euch ausgeschlossen? Ist das eine Frage von ich sag jetzt mal, System und Haltung oder Ressourcen?
Ich denke, eine Frage von Kompetenz und von Zeit und von Ressourcen und von Erklärung letztendlich. Also welche Zielgruppe wollen wir tatsächlich bedienen? Und wir haben jetzt mal gesagt, wir sind gestartet 2024 im Projekt und haben uns jetzt mal auf Angehörige und Mitarbeitende fokussiert.
Und jetzt mal so eine ganz praktische Vorgehensweise. In der Notaufnahme, Reanimation hat nicht funktioniert. Man holt dich dazu. Jetzt kennst du vielleicht das Team in deiner Klinik. Ja, möglicherweise in der Präklinik weiß man vielleicht auch nochmal, mit wem man es zu tun hat, aber du weißt nicht, was erwartet dich hinter dieser Tür? Welche Emotionen einen erwarten? Und wie gehst du ganz konkret auf diese Menschen zu? Weil ich glaube, das ist ja auch ganz normal und menschlich, dass man in dieser Krise auch, da kommt jetzt wieder mein Delir durch, Neurotransmitter, man ist überladen von Adrenalin und Stresshormonen und allem Möglichen. Da bin ich ja jetzt nicht für das Kaffeegespräch zugänglich.
Das ist richtig. Also je nach Situation und je nach Örtlichkeit, das spielt auch noch eine große Rolle. Also sind wir mittendrin, sind wir im Schockraum, sind wir in einem Patientenzimmer oder sind wir in einem separaten Bereich, der für uns ausgewiesen wurde, dass dort die Angehörigenbetreuung stattfindet. Also dann ist meine Haltung immer so, ich bekomme so eine kurze Übergabe vom Team. In der Klinik ist es schon so, dass wir mittlerweile bekannt sind oder ich die Kolleginnen und Kollegen auch noch von früher kenne. Und wir starten, das ist so die Empfehlung in der Krisenintervention, immer so mit einer offenen Frage. Also ich sage den meistens, Kollegen haben uns so ein bisschen schon gesagt, was gerade passiert ist oder was los ist, aber können Sie es mir nochmal sagen? Also was ist denn eigentlich passiert?
Okay.
So mit einer ganz offenen Frage, mit dem Ziel, und das ist Ziel von Krisenintervention, dass wir Menschen wieder in die Handlungsfähigkeit bringen und sie erstmal erzählen lassen.
Und erzählen die, weil ich kann mir vorstellen, dass dann jemand wie vom Donner getroffen ist und sagt, wie, was ist passiert? Hier ist die Welt aus den Fugen geraten. Was sprechen Sie mich an? Also,
ne? Kommt auf die Situation darauf an. Die offene Frage macht oft ganz Sinn, wenn es um die Begleitung geht von Angehörigen, wo schon ein wichtiger Mensch verstorben ist oder so. Da ist es schon passiert. So, und wenn man quasi reingeht in eine Akutsituation, da ist man eigentlich sehr, sehr viel im Erklären und im Organisieren von Themen, die gerade ablaufen.
Und bist du der Erstkontakt sozusagen für diese, ich sag mal, Klärung der Situation? Oder ist das, weil, ich sag mal, die Todesnachricht überbringen, ich traue es mich fast nicht zu sagen, könnte man ja als rein ärztliche Aufgabe interpretieren. Am Ende sollte es doch eigentlich aber der sein, der es auch auffangen kann. Also jetzt nicht die Diagnosestellung Tod, das obliegt uns Pflegenden nicht. Aber wo ist da die Gratwanderung, das Spannungsfeld, die Nachricht zu überbringen?
Da gibt es nicht wirklich so einen rechtlichen Rahmen. Mit dem Thema habe ich mich lang beschäftigt. Ich habe so ein Kommunikationsmodell in meiner Bachelorarbeit entwickelt, sicheres Auftreten nach frustranten Ereignissen. Und da war ich mit dem Thema konfrontiert, wessen Aufgabe ist es denn wirklich und darf das überhaupt eine Pflegeperson machen? Und mein Ansatz war der, um niemand was wegzunehmen in diesem Thema, wäre es doch super, wenn man das zu zweit macht. Also wenn das die Ärztin, der Arzt und die Pflegeperson macht, die zuständig sind, oder vielleicht auch, wenn es jemand anderes macht von der Pflege, wenn man gerade beschäftigt ist, wäre im Grunde optimal. Wir in der Krisenintervention, jetzt also wenn wir die Rolle aufhaben oder die Jacke überwerfen, Krisenintervention, dann sind wir ja auch schon in so einer Krisenrolle drin und das Behandlungsteam holt uns ja extra. Also wir kommen nicht einfach so dazu, sondern es ist ein Alarmierungsschema, was vorgegeben ist. Das heißt, das Behandlungsteam erkennt eine Indikation für Krisenintervention. Das ist ganz wichtig, oder dass das nicht wir entscheiden, sondern das macht das Team oder nicht vom Hörensagen. Und dann ist es mein oder unser Ansatz immer, dass wir das gemeinsam entscheiden, wer das sagt. Also eventuell gibt es eine persönliche Belastung oder ein persönlicher Bezug zum Fall. Vielleicht ist man heute nicht in der Lage, das zu machen. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Situationen. Jemand kann es vielleicht auch sprachlich nicht so gut. Das erleben wir auch ab und zu. Aber wir wissen, dass Überbringen von Todesnachrichten oder Lebensgefahrsituationen eine ganz, ganz wichtige Sache ist, dass man das gut macht. Kurz, knapp und gut.
Hast du ein konkretes Beispiel? Weil ich stelle mir das schwierig vor mit kurz und knapp. Also du kennst mich ja jetzt auch schon, weiß nicht, wie lange kennen wir uns jetzt? 20 Jahre? Länger bestimmt, oder? Mhm. Und also ich habe bestimmt viele Fähigkeiten, aber ich glaube nicht, also ich würde mir nicht zuschreiben, dass ich geeignet bin für die Krisenintervention. Ich weiß nicht, wie du mich erlebst in meiner, ich bin ja auch kurz, knapp und geradlinig, aber in einer anderen Art und Weise, oder?
Ja, vielleicht macht man sich da auch immer zu viel Gedanken. Was man nicht machen sollte, ist quasi so eine Story vorweg. Also, dass man nochmal alles so reinpackt, was gerade passiert ist und ganz viel Infos nochmal davor, sondern es geht darum, und wir sprechen jetzt von einer fiktiven Situation, dass Angehörige in einem Wartebereich sind und es läuft gerade die Reanimation und man stellt fest, das wird beendet und jetzt geht es darum, wie gehen wir raus an die Familie. Und ich sage immer, das ist wie so ein Vorhang, der sich dann auftut und dann ist man auf der Bühne. Also dann stehen wir zu zweit vor der Familie und auf uns kommt es jetzt an, oder? Das sind Erwartungen, sind Fragen, sind Nöte, vielleicht schon berechtigte Sorgen, dass man so ein Gespür hat als Angehöriger, das geht nicht gut aus. Und dann gilt es quasi kurz und knapp empathisch zu formulieren mit diesem einfachen Satz. Mein Name ist Roth, das ist der Kollege Müller. Wir sind von der Intensivstation oder vom Kriseninterventionsteam. Wir möchten Sie bitten, Platz zu nehmen. So, und dann macht man das auch so mit der Körperbewegung, dass man Angehörige bittet, wirklich Platz zu nehmen. Vielleicht sind sie aufgestanden, wo wir reingekommen sind, eine Erwartung ist da. Und schon das Platz nehmen lassen und das wirklich auch erwarten, dass jeder Platz nimmt, denn es geht natürlich vom Stuhlangebot. Das ist ein Informationsvorsprung für Angehörige. Das heißt, man weiß schon, dass jetzt was Schlimmes kommt. Und das ist ganz wichtig. Und dann wird der Satz formuliert, wir müssen Ihnen leider mitteilen. Ich spreche jetzt ein bisschen zu schnell, aber es ist natürlich auch eine Podcast-Situation. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Angehöriger, das kann man nochmal mit dem Namen benennen, im Moment verstorben ist. Das ist kurz und knapp. Und dann kommt danach so eine Pause, die kann sehr unterschiedlich lang sein. Und dann kommt man, wie ich es beschrieben so habe, in so eine emotionale Phase, wo ganz unterschiedliche Reaktionen kommen können, die nicht einfach sind. Eine andere Formulierung bei Lebensgefahr könnte sein, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Sohn Manuel, ich mache jetzt mal das Beispiel mit Manuel, lebensgefährlich verletzt ist und wir wissen im Moment nicht, ob er die Situation gut übersteht. Er hat eine schwere Kopfverletzung, das ist das, was wir zum aktuellen Zeitpunkt sagen können. Und im Bauchraum ist eine große Verletzung. Er wurde vor 5 Minuten kurz wiederbelebt und er ist in einem kritischen Zustand. Also das Ziel ist, quasi mit einfacher Sprache, Kopf, Bauch, nicht mit Fachsprache, die Situation schon auch mit Sprache, mit Körperhaltung, die Ernsthaftigkeit rüberzubringen und zu signalisieren. Aber auch, und das ist schon so, und das ist ein Problem, dass oft denn die Zeit fehlt oder ich muss dann gleich wieder rein. Ich denke so früher an so Situationen, wo sich der Oberarzt auf der Intensivstation die sterilen Handschuhe aussieht, alles weg und ich gehe dann mal kurz raus zu den Angehörigen. So.
Ja.
Ich mache das mal kurz so und dann geht es wieder rein und dann gehe ich in den Wartebereich, da sitzen noch andere und dann informiere ich die mal kurz. Und das ist schon der Anspruch von klinischer Krisenintervention, sich wirklich auch um Setting zu bemühen, um eine Planung der Situation. Das lässt sich natürlich nicht immer planen, aber so ist so die Idee, dass man sich dann auch Zeit nimmt. Und ich kann nicht nach dieser Botschaft wieder sagen, so, jetzt bin ich wieder weg. So, das geht nicht. Das heißt, da wäre es gut, wenn jemand da bleibt.
Und wie hältst du ganz persönlich dann die Stille aus, die vielleicht manchmal ausbricht? Weil das ist ja wahrscheinlich schwieriger, als auf etwas Verbales oder Emotionales reagieren zu können.
Ja, und da geht es mir gleich wie dir. Du hast, ich sag mal, Pfeffer im Arsch, Carsten, wenn du auf der Bühne stehst. Du bist richtig on fire und so bin ich es auch. Und das fällt mir nach wie vor am schwersten. Ich habe meine Ausbildung 2005 und 2006 gemacht. Schon lange her und in den Rollenspielen schon damals war das für mich ganz schwer, da Geduld zu haben und zu warten und Stille und Schweigen aushalten. Das ist in der Krisenintervention das Heftigste, aber ist wichtig. So. Und ich war gerade gestern in einer präklinischen Krisenintervention, wo ja, wir zu acht an so einem Wohnzimmertisch saßen und da war ganz viel Stille und Schweigen aushalten, aber da muss man durch und Effenwelt einmal wieder mit so einem Satz rein, wie es jetzt weitergeht. Aber ich war schon 15 Minuten still am Stück und das ist lang.
Das ist richtig lang. Mhm. Vor allen Dingen mit Unbekannten.
Ja.
Weil ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Chris wird es wissen, der ist belesener als ich. Man kann mit allen Menschen reden, aber nicht mit jedem schweigen.
Keine Ahnung, sorry.
Aber das ist toll. Den brauche ich, den Satz.
Das suche ich raus. Und es zeichnet sich auch häufig aus, dass man mit ganz wenig Worten, wenn man sich gut kennt, viel ausdrücken kann. Und das finde ich bei unbekannten Personen manchmal schwierig. Also ich würde mich jetzt nicht als unempathisch bezeichnen, du darfst es aber auch direkt korrigieren, nur es ist halt irgendwie doch eine andere Art und Herangehensweise, auf Menschen zuzugehen und ich bin in der Lage, Menschen sofort einzufangen, das kannst du auch, nur ist Krisenintervention ja nicht der Mitgliedsantrag. Also, du weißt, was ich meine. Die Situation gestern Präklinik, magst du uns da so ein bisschen was erzählen oder ist das zu nah und nicht fiktiv genug, um zu sagen, was war die Situation und wie geht man da rein und wieso sitzen acht Menschen an einem Tisch?
Ja, das war eine präklinische Krisenintervention in einer Situation, die ganz, ich denke, regelmäßig vorkommt im Rettungsdienst, wo eine Person schon älter akut verstorben ist und das, ich sag's jetzt mal ganz gelinde, unter schwierigen Umständen oder unter belastenden Umständen für die Familie, also nicht im Bett vorbereitet, geplant, sondern in einer Situation, die für die erst eintreffenden Angehörigen, die schon sowas vermutet hatten, dass was nicht stimmt, die Person einfach in einer schwierigen Situation vorgefunden haben. Und das hat belastet vor allem. Mhm. Und am Schluss saß die Familie am Tisch und wir von der Krisenbegleitung saßen. Wir waren zu dritt, weil es war gemeldet, es sind viele Angehörige da und wir hatten noch eine Kollegin dabei, die gerade in der Ausbildung ist. Und war mal eine große Menge Personen am Küchentisch oder in einem Zimmer. Ja.
Wieso schmunzelst du, Chris?
Ich habe natürlich jetzt versucht, das Zitat zuzuordnen und bin den leichten Weg gegangen und habe die KI gefragt. Ich habe jetzt Claude gefragt, ich habe Gemini gefragt und ChatGPT. Und Gemini sagt mir, es war Elias Canetti.
Wer kennt ihn nicht?
Genau. Wir haben aber auch von ChatGPT Friedrich Nietzsche im Angebot. Oder von Claude Kurt Tucholsky. Also.
Sind alle dabei.
Alle dabei.
Ich würde für den Tucholsky.
Jetzt hast du gerade gesagt, Ausbildung, du hast jemanden zur Ausbildung dabei und vielleicht passt das auch zu deinem neuen Buch, die Ausbildung in Highcare-Bereichen, ist ein Schwenk, nur ich kam jetzt gerade drauf, wegen der unplanbaren Situation und in dem Buch haben ja der liebe Herr Quernheim und ich auch einen kleinen Beitrag und der liebe German nimmt mich ja gerne auch für die Beispiele, zum Beispiel gezielt geplante Anleitung in der Notaufnahme von eigentlich unplanbaren Situationen. Also wie möchtest du jemanden Reanimation beibringen? Da will ich gar nicht drauf hinaus, da könnten wir nochmal eine eigene Folge Praxisanleitung machen. Aber wie bringst du dann jemanden das bei? Ich meine, muss man vorher alles in trockenen Rollenspielen machen und im Labor? Oder ist es tatsächlich auch ein Learning by Doing? Mhm. Ganz konkret, wie bringst du jungen Kolleginnen und Kollegen bei, an diesen Küchentisch zu gehen?
Ja, Learning by Doing ist, glaube ich, das Richtige. Was nichts sein soll, ist quasi der Sprung ins kalte Wasser im Sinne von, ich habe so überhaupt keinen Plan, was da auf mich zukommt. Das heißt, schon Ausbildungsinhalt, egal ob präklinisch oder klinisch, sind schon Praxissituationen aus der Krisenintervention, auf die man sich letztendlich fiktiv vorbereiten kann. Ein Vorteil ist sicherlich für das klinische Setting, dass Sie ähnliche Situationen kennen aus Ihrem Alltag. Also es ist nichts ganz was Neues, sondern es sind Situationen, die man kennt als Pflegende oder als Arzt oder Medärztin. In der Präklinik ist es da so ein bisschen anders. Es wird in Rollenspielen trainiert. Der Goldstandard, den ich zumindest im Masterstudiengang Pflege in St. Gallen öfters das Glück habe, ist, mit Schauspielangehörigen das zu machen oder Schauspielpatienten. Das ist natürlich toll. Das ist ein relativ aufwendiges und auch kostspieliges Verfahren, aber ich würde sagen, das bereitet einen richtig gut vor. So, bei Rollenspiele in der Krisenintervention, da muss man ethisch immer schauen, was geht und was geht nicht, wo ist die Grenze, in was begebe ich mich hinein. Aber mit Schauspiel, so mit richtigen Theaterschauspielen, das ist richtig klasse.
Und bringst du die Auszubildenden auch an ihre Grenzen, um bewusst zu vermitteln, wo die eigene rote Linie ist? Oder ist das etwas, wo du sagst, nee, das kann man im Zweifel gar nicht abfangen, weil dann da vielleicht die Kompetenz der Psychotherapie fehlt am Ende?
Also rote Linie im Einsatz, das wird vermieden, oder? Weil die Situation ja für einen selber schon eventuell sehr angespannt ist und man sich erstmal selber wieder klar sein muss, was man...
Ich meine jetzt in der Ausbildung mit den Schauspielern, also bringst du die dann bewusst an Grenzen, damit sie erfahren, wie weit kann man eigentlich selber gehen?
Ja, auf jeden Fall.
Und diese Grenzen sind ja auch so ein bisschen tagesformabhängig, aber würdest du sagen, es gibt etwas, wo jeder von uns eigentlich sagen müsste, okay, bis hier und nicht weiter, auch wenn das vielleicht individuell ist, oder gibt es Menschen, die einen schier unschierbar großen Trichter haben und alles vertragen?
Ja, es gibt sicher schon so ein paar Situationen, wo man handlungsfähig bleiben muss oder sollte, zumindest, dass man Plan B hat. Und es ist sicherlich das Thema verbale, körperliche Eskalation, das ist sicherlich so ein Punkt. Die Androhung von Suizidalität oder das Äußern, das ist sicherlich ein Thema, was wir immer wieder haben in der Krisenbegleitung, egal ob innerklinisch oder präklinisch. Und das Thema Schuld, das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal, dass ich quasi als Krisenbegleiter in der Klinik mitverantwortlich gemacht werde für das, was gerade passiert ist. Hatte ich also noch nicht so lange her, wo Angehörige sehr vorwurfsvoll waren, warum wir, das Behandlungsteam oder die Klinik, da nicht richtig reagiert hatten. Also noch mal zusammenfassend, ich würde sagen, Vorwurf Schuld ist ein schwieriges Thema. Das Thema Suizidalität äußern und das Thema Eskalation.
Und dieser Vorwurf Schuld beziehungsweise die Entgleisung gegen das Behandlungsteam gefühlt oder auch wenn du Zahlen hast, damit belegen wird das mehr oder weniger? Also in den Medien habe ich gefühlt mehr, aber die Medien sind ja nicht immer das Spiegelbild der Realität der Notaufnahme. Wie erlebst du das?
Es gibt ein gutes Positionspapier der DGIN zum Thema Gewalt gegen Gesundheitspersonal, gegen Pflege, gegen Medizin, aber auch andere Berufe in Notaufnahmen und auf Intensivstationen. Und das ist schon zunehmend, das ist schon eindeutig so. Also ich müsste jetzt im Artikel nachschauen, ich habe jetzt keine Zahl parat, aber das ist ein Thema so und da ist Bedarf auf beiden Seiten.
Und was denkst du, warum das mehr wird?
Ja, ich glaube, die Anspruchshaltung an Gesundheitsversorgung hat sich verändert. Und natürlich gibt es noch andere Faktoren, dass man so sozialisiert ist, dass man da klarer rangeht oder mit einer anderen Sprache vielleicht auch spricht. Das sind kulturelle Themen, die da eine Rolle spielen. Religiöse nicht, das war auch so früher Thema, aber es sind eher kulturelle Themen. Und man kann es auch positiv sehen, in einem gewissen Maß, dass Angehörige und Patienten für sich einstehen, das könnte man ja auch sagen. Also dass sie quasi, das haben wir im Artikel nicht so beschrieben im Positionspapier, aber wenn man so weiterdenkt, sie haben keine Geduld mehr, das Gesundheitssystem so zu unterstützen, wie es gerade im Moment ist. Und das ist ganz häufig mit Personaluntergrenzen thematisiert, mit wenig Zeit, mit wenig Personal, mit unklaren Wartezeiten. Und das macht natürlich auch Druck und der Druck entlädt sich. Und trotzdem gehen halt manche Sachen nicht, das ist auch klar.
Das ist klar, nur wie gehst du denn ganz persönlich damit um? Also auch Georg hat ja irgendwann frei, du hast gerade gesagt, du ziehst die Jacke an, du gehst in ein Rollenspiel, aber trotzdem bleibt das ja an dir, in dir. Ich weiß nicht, was da die richtigen Worte sind. Gehst du in den Wald und erzählst es einem Baum oder hast du regelmäßig professionelle Supervision oder eine Mischung aus allem? Ich weiß es nicht.
Ich denke, die Rolle schützt und es gehört sicherlich dazu, dass man so ein Outfit hat, egal ob prä- und innerklinisch. In der klinischen Situation haben wir übrigens so Softshell-Jacken. Softshell-Jacken, wo hinten drauf steht Oberschwabenklinik, klinische Krisenintervention. Das heißt, man erkennt uns von vorne und hinten, wer wir sind und was wir in der Rolle sind. Das ist übrigens auch schon ein Informationsvorsprung für alle Beteiligten. Wenn irgendwo Krisenintervention draufsteht, dann ist auch klar, die kommen nicht zum Spendensammeln, sondern da braucht es jetzt jemand, der in der Krise aktiv ist. Wir haben ein Buddy-Konzept in der Klinik, das vorsieht, dass man so einen Buddy hat und den ruft man an oder man wird aktiv angerufen vom Buddy. Das heißt, man hat einen Kollegen und macht kollegiale Beratung mit der Person und in der Präklinik haben wir regelmäßig Supervision, wo wir die Fälle bearbeiten. Was natürlich hilft, ist Erfahrung in dem Bereich, wenn man das schon lange macht und eine realistische Einordnung. Und immer, ich bin das Angebot, das ist mir wichtig. Und das Angebot kann angenommen werden oder abgelehnt, es wird in den seltensten Fällen abgelehnt.
Und wenn man jetzt keinen Buddy hat, so ganz konkret, gibt es, ich habe mal gehört von der Divi, eine Hotline für Kolleginnen und Kollegen von uns, wo ich nachts um 3 mich hinwenden kann, weil ich jetzt gerade denke, jetzt reicht's.
Es gibt eine PSU-Helpline, heißt sie, von den Kolleginnen und Kollegen von PSU Akut aus München. Das können wir sicher auch noch verlinken.
Ja.
Das ist quasi eine, ich sage immer, Telefonseelsorge für Menschen im Gesundheitswesen, wo man tagsüber anrufen kann. Es ist jetzt nicht nachts um 3, aber zumindest 12 Stunden sitzt jemand Montag bis Sonntag am Telefon und man kann in ganz unterschiedlichen Situationen anonymisiert, aber auch so anrufen und sich beraten lassen oder nochmal eine Situation einordnen lassen. Was wir noch nicht so richtig thematisiert haben in der Szene, das ist so, ja, Schuld könnte so ein Thema sein oder professionell halt nach Fehlhandlung mit Schaden für den Patienten.
Ja.
So, also wenn man das FML auch gar nicht öffentlich wurde oder man die Herzfrequenz gar nicht gesehen hat, die man ausgelöst hat am Moment, aber wenn so ein Gefühl zurückbleibt. Und die Idee ist ja eher, und da hat PSU Akut, hat ein tolles Angebot während Covid, Corona geschaffen. Und das ist geblieben und das ist ganz toll, weil gerade in der Covid-Zeit war das sehr essentiell und schätze ich sehr.
Und neben Buddy-System und PSU und allen anderen Angeboten, ich frage mich gerade, wann endet Krisenintervention? Wir sind jetzt über das Reingehen und die Begleitung, wir brauchen Zeit, wir müssen Stille aushalten. Möglicherweise habt ihr die Ressource hinten raus. Euer Tag wird nicht immer 8 Stunden haben, wenn es mal ganz dumm läuft, aber du begleitest ja jetzt nicht die Familie oder die Person durch die Krise hinweg. Das ist ja ein Erstangebot, wenn ich das richtig verstehe. Und da ist für mich die Frage, wann endet das? Und vor allen Dingen, wie gehst du wieder aus so einer Situation raus?
Das ist richtig. Also die Idee von klinischer Krisenintervention oder überhaupt psychosozialer Notfallversorgung, das ist so der Überbegriff in Deutschland für das Thema allgemein. Das hat sich mittlerweile durchgesetzt. In der Klinik ist es übrigens noch nicht so richtig definiert. Wir sind gerade dabei von der Divi, gibt es so ein Netzwerk klinische Krisenintervention und da sind wir gerade dabei, so Sachen mal zu definieren und einen Standard auch zu schaffen. Das Ziel von klinischer Krisenintervention, wenn man jetzt mal in der Klinik bleibt, ist, eine Situation psychosozial, emotional zu stabilisieren und eine akute Belastung zu reduzieren im Sinne von nach hinten raus. So, das ist so der Anspruch. Und die Fähigkeit zur Bewältigung oder zur Handlungsfähigkeit wiederherzustellen, das sind die Eckpfeiler, würde ich sagen. Immer mit dem Ziel, Traumafolge zu vermeiden. Oh, das ist so, und das steckt dahinter letztendlich, oder zu reduzieren. Wir wissen nicht so ganz genau, das ist nicht so gut erforscht, aus unterschiedlichen Punkten, ob es denn wirklich so viel bringt. So, also gibt es schon Daten, aber Angehörige zu befragen zu einem späteren Zeitpunkt, das ist aufwendig und hat ethische Confounder. Und zumindest sagen wir so 2 Stunden, das ist so ein Mittelwert, den wir im Moment vorgeben. Und wenn die Handlungsfähigkeit, wenn wir spüren, da gibt es so erste Anzeichen für die Familie, organisiert sich. Jetzt gibt es eine Absprache, wie geht es weiter? Sind wichtige Fragen geklärt? Mhm. Was ist denn der Fahrplan über die nächste Zeit, wenn wir jetzt weg sind? Dann erfolgt immer am Schluss, und so wird es immer gelehrt, ist so ein psychoedukativer Teil, den wir auch nochmal mit einem Flyer mitgeben, wo wir nochmal auf uns aufmerksam machen, wer da war, was gibt es für Zusatzangebote, die wir noch anbieten können. Also wir sind eben ein kurzfristiges Angebot, kein mittelfristiges. Und auch kein langfristiges. Das heißt, wir sind im besten Fall eine einmalige Intervention. Und Psychoedukation bedeutet, dass man nochmal darauf hinweist, dass das, was gerade passiert ist oder das Erleben, was gerade vorherrscht, das versuchen wir zu normalisieren. Im Sinne von nochmal Stabilisierung des Erlebten und zu sagen, dass so Sachen wie zum Beispiel nicht schlafen können, Übererregbarkeit, dass das einfach im Moment eine ganz normale Situation ist. Und gestern, das hat die Kollegin, die das übrigens super gemacht hat in der Ausbildung, die hat am Schluss diesen psychoedukativen Teil übernommen und das hat sie richtig gut gemacht. Da tue ich mir schon immer schwer, muss ich sagen, seit meiner Ausbildung. Ich finde das immer so ein bisschen künstlich und das, ich mache das dann immer so ein bisschen kürzer. Ich mache es, weil es wichtig ist. Aber da, das war richtig gut und sie hat es so gut gemacht, dass ich die Angehörigen auch rückgemeldet, das war jetzt richtig gut, weil damals in einer anderen Situation haben sie gesagt, da hat mir das niemand gesagt, dass es mir 6 Wochen jetzt so geht. Und da hätte ich es gebraucht und das war nochmal für mich so ein wichtiger Punkt, auch nochmal zu sehen, ganz in der Praxis, das ist schon wichtig.
Das ist schön. Und es gibt leider aber immer wieder noch so Situationen und ich kriege es auch im eigenen Umfeld mit, Krisensituationen. Ganz viel Trauer, Wut, alle Emotionen auf einmal und die befreundete Berufsgruppe oder auch wir selber gehen an den Schrank, holen das Taverchen und sagen, nehmen Sie das mal mit für heute Abend. Aber das ist doch eigentlich dann völlig Käse. Also ich habe immer so das Gefühl, das ist eine Art von Sedierung. Sedierung heißt, es unterdrückt, es kommt irgendwann hoch und dann ist keiner da und vor allen Dingen ist es meistens noch verstärkt. Wie siehst du das als Profi?
Ja, das wird absolut verteufelt und ich sehe das ganz genauso. Also in der Kriseninterventionsszene ist es so ein No-Go, oder? Dass man zum Schrank greift. Es gibt natürlich schon Situationen, wo Angehörige so extrem reagieren, dass sie sich selber verletzen, dass sie,
ja,
also es gibt schon Limitationen und
klar,
da darf man den auch mal sedieren. Also bevor wir auseinandergehen, hier haben sie noch was für heute Nacht. Das ist nicht so unser Ziel, weil die Idee ist, wenn man nicht schlafen kann, dann nicht liegen bleiben und grübeln, sondern sich dann beschäftigen. Das heißt, dann vielleicht nochmal aufstehen, vielleicht nochmal vor den Fernseher irgendwas lesen, aber nicht liegen und grübeln bleiben, sondern vielleicht dann einfach raus.
Laufen? Hilft laufen?
Laufen hilft. Laufen hilft. Was nicht hilft, ist liegen bleiben, an die Decke starren, Gedanken grübeln lassen, sondern sich beschäftigen, was machen.
Das ist von der Neurophysiologie ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, warum Laufen hilft.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass Laufen hilft.
Genau, aber Laufen ist mit der Amygdala verbunden und die Amygdala im Gehirn ist für die Angstverarbeitung zuständig und wenn ich laufe, ist sie weniger aktiv. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir mit vielen Reaktionen noch in der Steinzeit sind. So, und wenn ich laufe, muss ich halt wach sein, die Umgebung scannen und so weiter und dann ist das Gefühl stressreduzierter, angstreduzierter und wenn man mal im geschützten Bereich gearbeitet hat, dann sieht man auch, dass insbesondere Personen mit schwerwiegendsten Angststörungen eigentlich immer in Bewegung sind und man sollte sie auch in Bewegung halten. Also das Schlimmste, was man machen kann, klar, Eigengefährdung, hast du gerade gesagt, ist immer noch mal eine andere Situation, aber wenn man dann jemanden fixiert, sei es chemisch oder auch mechanisch, dann verstärkt man da die Symptome. Du hast eingangs gesagt, persönliche Ereignisse prägen einen. Gibt es eins, was du teilen magst, wo du sagst, boah, das hat mich auch in meiner Arbeit zur Krisenintervention geprägt oder vielleicht dahin geführt oder war irgendwas besonders gut oder besonders schlecht gelaufen? Ich will dir gar nichts in den Mund legen, aber wo du sagst, das ist mal etwas, was mich hier auch immer noch bewegt.
Ja, da gibt es sicher mehreres. Ich denke, meine Anfangszeit auf der Intensivstation, die war sicher prägend. Ich kam so auf eine neurochirurgische Unfall-Trauma-Intensivpflegestation in Ravensburg, direkt nach der Ausbildung. Das war irgendwie auch so eine heftige Nummer. So rein vom Behüteten ins kalte Wasser tatsächlich und dann vor der Beatmungsmaschine. Mhm. Und das Technische, das war dann irgendwann klar und das Pflegerische, das läuft dann so. Aber der Kontakt mit Angehörigen, und da gab es sicherlich schon so die ersten Polytraumata, das war sicher sehr, sehr eindrücklich und blieben auch bis heute. Man sagt so übrigens, 15 Ereignisse im Laufe eines Pflege- oder auch Medizinerjobs, die bleiben so hängen. Also die kann ich immer abrufen, so nach dem Motto, wenn ich eine Kollegin treffe oder auf einem Kollegentreff irgendwie mal, auch wenn ich schon raus bin aus der Pflege eventuell, dann kann ich mich immer noch an die erinnern. Das ist so eindrücklich, das bleibt.
Das stimmt.
Und bei mir war es also sicherlich diese Anfangszeit. Dann habe ich viele Kommunikationssituationen erlebt, wo ich heute im Nachhinein sagen würde, oder auch schon damals, die habe ich nicht als geglückt angesehen. Das waren häufig so zwischen Tür und Angel, mit wenig Zeit, mit wenig Empathie, mit wenig Vorbereitung. Und ich hatte ein ganz, ganz persönliches Ereignis. Da hatten wir uns 2 Wochen danach gesehen, Carsten, auf dem GFO-Intensivpflegetag. Das war 2019. Da hatte ich, also war unsere Tochter Frieda, war da neu geboren. 7.1.2019 ist sie auf die Welt gekommen und unter ganz schlimmen Bedingungen. Also sie war mit einer schweren Asphyxie. Also es war nicht klar, ob sie das überlebt, wie sie das überlebt. Und da war ich quasi auf der anderen Seite oder ich war so in einem Kassack am Kopf meiner meiner Frau, wo so eine eilige Sektion dann stattgefunden hat. Und das hat mich dann nochmal tatsächlich geschärft, zu gucken, wie ist es denn auf der anderen Seite. Sorry. Und das war gut. Der Oberarzt, auch herzliche Grüße von dieser Stelle, auf der pädiatrischen Intensivstation der Oberschwabenklinik in Ravensburg, der hat mit mir super kommuniziert. Es war klar, dass ich vom Fach bin oder dass ich Kollege bin, und man hat mich gefragt, soll ich mit dir fachlich sprechen oder möchtest du es ganz in einfachen Worten? Und ich war völlig, ja, und ich habe mich für die einfachen Worte entschieden, weil ich,
ja.
Meine Frau lag da, meine Tochter war in diesem Versorgungsraum oder in diesem, ja, Inkubator oder an diesem.
Das heißt tatsächlich Versorgungseinheit.
Versorgungseinheit,
genau. Ja, genau, das ist so mit der Liegefläche, der Wärmelampe, ja, dem Sauerstoff und allem drum und dran. Das ist insofern auch ganz witzig, weil wenn man Versorgungseinheit auf der Erwachsenenintensiv sagt, dann denkt man immer, das sind diese Ampelsysteme.
Das stimmt. Ja, genau, das waren so die Situationen.
Jetzt bist du mit der Humorpille auch so ein bisschen verbandelt und ich frage mich tatsächlich, Krisenintervention und Humor, das passt doch gar nicht zusammen. Also du bist ein sehr humoristischer Mensch und du bringst Leute zum Lachen, auch bei schwierigen ethischen Themen, bei deinen Vorträgen, mit so einem Seitenhieb. Aber hat das da Platz?
Naja, eher nicht. Das kann man schon auch sagen. Also wenn man Humor als Haltung ansieht, oder? Also nicht, ich bin der Joke-Maker am laufenden Band, aber Humor als Haltung, dann hilft es sicher mehr als Ressource in der Krisenintervention. Also lieber bin ich ein humorvoller Typ und mache Krisenintervention als so ein kriegsgrämiger Typ. Oder habe eine Haltung, die ist nicht orientiert auf Offenheit und ich bin offen, was kommt und nimm das Gegenüber offen wahr und habe keine Vorurteile. Das ist übrigens, das gebe ich immer mit, meinen Auszubildenden, Lernenden hier in der Schweiz, aber auch in Deutschland, in den Weiterbildungen, dass man versucht, und das ist ein hoher Anspruch, dass man vorurteilsfrei in eine Situation geht. Also oft gibt es ja dieses Thema, geh mal in die 5, aber ich sag dir schon vorab, das wird ganz schwierig. So, oder die sind, zum Glück bin ich da raus, zum Glück bist du jetzt da.
Oh.
Und dann, naja, also dann hat man ja schon irgendwie so ein Bild im Kopf, aber meine Haltung war immer, jetzt mache ich mal die Tür auf und guck, was passiert. Und es kann sich bestätigen tatsächlich, also wenn ich denke, oh mein Gott, da bin ich jetzt, also das wird anspruchsvoll, das erlebt man, ich würde sagen, in den ersten 10 Sekunden weiß man, in welche Richtung das geht. Oder es wird gut.
Wie schafft man das ohne Vorurteil? Weil du hast jetzt vorhin nochmal das Beispiel gehabt, den Unfallverursacher, der jetzt auch in dieser Krise ist. Und jetzt mal ganz, also fiktiver Fall, aber der mittelalte männliche Mensch, und meistens sind es ja Männer, die auf sehr spezielle Ideen kommen, fährt zu schnell, unangeschnallt, vielleicht mit Substanzeinfluss in eine Gruppe Kinder hinein und hat hinterher Schuldgefühle. Da gehst du doch nicht rein und sagst, nix. Und auf der anderen Seite wäre es ja auch falsch zu sagen, sie Depp. Also wo ist denn da die Gratwanderung möglich, ohne Vorurteile reinzugehen?
Mein Job ist es ja die Krisenintervention. Und da ist das Ziel der Stabilisierung, erstmal das aufzunehmen, was das Gegenüber belastet oder was es beschäftigt, aktiv zuzuhören und das Versuchen einzuordnen. Meine Rolle ist es nicht, das zu beurteilen oder so eine rechtliche Situation draus zu machen oder was auch immer. Das ist aber schon eine Grauzone. Ja, das ist schon so. Aber das ist der Anspruch und das muss es auch sein. Wenn wir das überschreiten, also wenn wir da irgendwie so eine Wertung reinbringen oder wir sind ja auch unter Schweigepflicht. Genau.
Klar.
So, das ist schon so. Und das gilt, das ist eine oberste Prämisse. Aber dass es schwierig ist, das ist ja gar keine Frage.
Also du brauchst ja auch nicht da irgendwie den Juristen spielen oder so, das ist natürlich richtig. Aber trotzdem hast du ja in deiner Erziehung oder in dem Verlauf deines Lebens bestimmte Werte ausgebildet, mitbekommen, die ja mitschwingen. Also du kannst ja unterscheiden zwischen richtig und falsch. Und dann ist ja die Frage, wenn man weiß, ist es was falsch, ob man darauf reagieren kann und auch sollte, wie bei allen anderen, weil dann untergräbt man ja auch so ein Stück weit seine eigene Integrität, oder?
Na, jetzt gehen wir mal von der Situation aus, die Carsten erzählt hat. Also ich mache jetzt mal ein konkretes Beispiel, was ich vor Augen habe. Es geht um einen Unfallverursacher, um einen tatsächlich Mann zwischen 20 und 30. Mhm. Und der hat bei einem Überholmanöver, hat der eine junge Frau von der Straße abgedrängt, die dann verstorben ist. Mhm. Und die Person ist jetzt in der Krisenintervention sitzt oder braucht uns. Und die Person ist erstmal ganz extrem belastet. So. Also natürlich ist es furchtbar, jemand abzudrängen. Also es geht überhaupt nicht darum, das irgendwie zu beschönigen oder zu sagen, so, aber es geht erstmal darum, dass die Person in einer unglaublichen Not ist. Und die Not heißt, sie hat ganz viele Fragen, die kann ich zum Teil denen auch gar nicht beantworten. Aber was ich anbieten kann, und das ist keine Wertung oder keine Auseinandersetzung mit einem ethischen Konflikt, den ich da habe, oder mit der Integrität, die oder was auch immer, oder also es gibt schon so ein paar Ausnahmesachen, das muss ich jetzt schon sagen. Also Mord ist ein Thema, wo wir aber nicht zuständig sind. Das Thema ist sexualisierte Gewalt oder häusliche Gewalt. Das sind noch so Themen, die ein bisschen speziell sind. Da habe ich wenig Erfahrung damit, ist auch nicht unser Kompetenzbereich. Aber ich halte es mal wie, um in einem Pflegesetting zu bleiben, wie Liliane Juchli. Das ist so ein bisschen meine, ja, ich bin Juchlianer, sage ich immer. Die heutige Pflegewissenschaftler, das ist so immer Bashing, so ein bisschen Bashing, aber ich finde es immer noch gut, weil sie sagt, ich bin jetzt im Moment ganz da für dich. So, das ist ihre Haltung. Und ich kann ja nur ein Gesprächsangebot sein, ich bringe ja kein Paket mit, wo ich sage, so, mein Name ist Roth, ich habe für Sie jetzt 4 Angebote, sondern die Personen möchten ja erstmal erzählen, Christian, dir reicht es nicht aus, die Antwort.
Naja, was soll ich sagen, also wenn das für dich okay ist und du das so machst in deiner Praxis, ist das ja richtig. Ich weiß nicht, ob ich das machen könnte. Also es soll gar nicht heißen, dass es falsch oder richtig ist. Das wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Aber wenn ich bestimmte Hintergründe kenne, dann frage ich mich, warum muss ich denn einer Person, wo ganz klar auf dem Tisch liegt, hier ist Mist passiert, genauso behandeln wie alle anderen. Mhm. Also wenn man jetzt, was weiß ich, Auto abgedrängt und so weiter, mag sein, aber sowas wie sexualisierte Gewalt oder Mord oder so, weiß nicht. Also das sind so Sachen, wo ich sage, naja, du hast halt auch Scheiße gebaut. Also warum soll ich jetzt eigentlich mit dir genauso freundlich sein, wie mit irgendjemandem, dem ein Unfall passiert ist, so als Beispiel. Kann man machen und vielleicht ist es sogar falsch, da Unterschiede zu machen, weil alle in dieser Notsituation sind. Aber die Frage ist ja, wie hat man sich in diese Notsituation hineinmanövriert? Und weiß ich nicht, ob ich dann derjenige bin, der im Ergebnis oder in dem Prozess dann alle gleich behandeln kann. Auch wenn ich das sollte, wäre ich mir, glaube ich, ziemlich unsicher. Würde ich, glaube ich, auch gar nicht machen.
Deswegen ist es ja gut, dass die Menschen, die in die Krisenintervention gehen, dann vielleicht auch ausgesucht sind oder sich dem bewusst sind. Und ich glaube, dass häufig in der Pflege diese Gesamthaltung in unserer Berufsgruppe ist, jeder muss immer alles gleich gut in allen Situationen können. Also jetzt denkt man zum Beispiel an die pflegerische Versorgung in der Forensik. Wenn dort jemand arbeiten würde, der das nicht trennen kann, trotz seiner klaren Werte, und nur weil er da arbeitet, heißt er ja nicht, dass er das gut heißt, dann würden wir diese Menschen nicht versorgen. So, und ich glaube, das unterscheidet doch nochmal ganz gut unser System von anderen, und dass wir grundsätzlich erstmal pflegerische Versorgung sicherstellen, halte ich für eminent. Und dann ist es halt auch wichtig, dass man sich diesen Situationen bewusst ist. Natürlich ist das nicht einfach, und jeder, der oft intensiv gearbeitet hat, hat auch schon die Situation gehabt, dass du links im Zimmer den Verursacher hast von Scheiße bauen und rechts im Zimmer den, den es getroffen hat, aber du bist nun mal die Intensivstation, der Maximalversorger, wo beide nachts um 3 hingekommen sind.
Ja, es geht ja nicht darum, dass ich der Person Leid zufügen möchte.
Nein, nein, aber du kannst ja nicht in das eine Zimmer reingehen und Grießkram sein und in dem anderen der freundliche Onkel. Du brauchst meiner Meinung nach schon so eine Grundspur an Professionalität in beide Richtungen.
Ja, und ein Teil kann sein, jemand anders kann ihm bitte helfen, ich tue es nicht. Mhm. Also wenn jemand anders, also ich trage das nicht mit, sorry, also ich habe dafür kein Verständnis und ich habe für diese Person nichts weiter übrig. Und
mach uns doch mal einen Knoten ins Taschentuch. Ich habe ähnliche Sachen schon ein paar Mal jetzt wieder auch im Gespräch gehabt. Da sollte man mal eine eigene Folge drüber machen, weil das ist nicht nur Krisenintervention, sondern das ist ein eigener Part, den ich gerne mal beleuchten würde und auch für spannend halte. Und ich würde da auch gerne mal ergebnisoffen reingehen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich...
Nee, in die Thematik.
Nee, nee, ist genau richtig. Also ich glaube, es ist grundsätzlich falsch, meine Haltung dazu, weil ich eben auch aus der Pflege komme und natürlich ist immer heiß, ja, du kannst aber keine Unterschiede machen und so. Mache ich aber. Also weil ich einfach ein idealismusgetriebener Typ bin irgendwie und ich in mir ein Gefühl habe zwischen was ist gut und was ist böse, und ich kann einfach nicht mit bösen Sachen gut umgehen. Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. So, das überlasse ich gern anderen.
Kurz noch mal gern einhaken. Ich glaube, da hilft noch mal die Rolle. Mhm. Ich glaube, wenn man da die Rolle noch mal klärt, also ich kann mich da auch noch erinnern, das, was Carsten gerade erzählt hat, linkes Zimmer, rechtes Zimmer, und ich bin für beide im schlimmsten Fall auch noch zuständig im Nachdienst. Dann kam ich raus aus dem Zimmer und bin an die Zentrale, und wir haben uns unterhalten und uns über ist ausgetauscht, dass es gar nicht geht, wie der Arzt reagiert. Oder der fragt nicht einmal, wie es da drüben abgeht und so. Also so, das macht man denn ja schon. Also man unterhält sich ja als Team oder man baut da schon auch so eine Haltung auf. Aber ich denke mir schon, wenn es um eine Patientenversorgung geht, und es sind ja unfallverursachende Betroffene, sind das ja zumindest sehr häufig, nicht immer am Anfang, dann muss man das professionell abarbeiten. Das finde ich schon.
Zwei Fragen habe ich noch, bevor wir langsam zum Ende kommen. Ja, aber das möchte ich aufgreifen. Das finde ich wichtig, das mal zu beleuchten. Das ist ja ähnlich, sage ich jetzt mal, wie Angst, Scham, Ekel. Das sind alles Gefühle, die wir haben. Und wir reden eigentlich viel zu wenig darüber, was es mit uns macht, bestimmte Situationen. Und da will ich ja gar nicht sagen, dass ich recht habe oder jemand anders, aber man kann ja einfach mal drüber reden. Aber die zwei Fragen. Du hast vorhin auch von der Krise Suizidalität gesprochen. Und das kann ich mir vorstellen, ist auch nochmal eine ganz heikle Gratwanderung. Um was geht's denn da? Weil diese persönliche Lebenskrise, die diese Person hat, kannst du ja jetzt auch nicht bewerten. Du kannst ja jetzt auch wahrscheinlich nicht sagen, das kann ich nachfühlen, ich verstehe sie. Also um was und wie geht da Krisenintervention?
Ja, das hatten wir auch erst, da war jetzt nicht ich, aber es war so die letzten zwei Wochen auch in der klinischen Krisenintervention so eine Äußerung von einer angehörigen Person. Suizidalität, also aktiv, das dann auch geäußert hat. Akut. Und das ist schon so eine Grenze, wo es so eine, ja, wo es eine andere Maßnahme braucht. Und in der Präklinik, also wenn wir nochmal präklinisch bleiben, da gibt es ja oft Situationen, würde ich sagen, in der Krisenintervention, wo man mit einem unguten Gefühl rausgeht. Mhm. Also wo man dann im Auto sitzt und sich anguckt und denkt, boah, wie geht's jetzt da weiter? Zumindest, es gibt so keine nachgelagerte Struktur. Wenn jetzt aber jemand äußert, er ist aktuell suizidal, er äußert es oder er macht Bemerkungen, die darauf hindeuten, dann wird die Person darauf hingewiesen, dass sie das geäußert hat oder dass es gerade ganz, ganz aktiv bei uns angekommen ist, das, was sie gesagt haben, und wir können sie in diesem Fall nicht allein lassen. So, und wenn das jemand äußert, dann gibt es präklinisch gibt es die Maßnahmen, Rettungswagen zu holen. Und in der innerklinischen Situation gäbe es letztendlich, wir nehmen sie jetzt mit in die Notaufnahme. Und dort stellen wir sie vor, wir lassen sie nicht allein. Sie haben das geäußert und ich bin jetzt mittendrin mit ihnen. Und das wendet das Blatt, das ist schwierig. Man kann ab und zu abgeben an Angehörige, das geht dann schon. Also wir erleben auch natürlich andere Zugehörige, die einen Rucksack mitbringen, oder? In eine Krisensituation. Also die zum Beispiel eine psychiatrische Vorgeschichte haben, das Thema Angststörung auch vorher angesprochen. Also das erleben wir immer wieder. Gefühlt wird es eher mehr so, dass Menschen vielleicht schon mal eine depressive Episode oder auch depressionserkrankt sind oder was auch immer. Also so eine psychiatrische, psychologische Vorgeschichte. Und das ändert es natürlich und das zieht das auch dann in die Länge und wird nochmal anspruchsvoll. Was wir selten haben, ist, dass jemand, oder habe ich schon mal erlebt, aber das Thema Selbstverletzung geht in die Richtung, aber dass sich jetzt jemand so aktiv dann das Leben nehmen will im Sinne von konkreter Handlung, das ist selten.
Und da auch von mir der Tipp an alle in Personalverantwortung, ja, wenn man lang genug dabei ist, wird man zumindest aus meiner Erfahrung heraus auch mal dieses Gespräch haben, das Mitarbeitergespräch, was eine ganz komische Wendung nimmt, wo man diese Signale hat, wo es eine klare Äußerung gibt. Deswegen gut, dass du gesagt hast, Notaufnahme für die Häuser, die vielleicht nicht eine psychiatrische Versorgung mit am Haus haben, aber auf gar keinen Fall solche Leute alleine lassen. Und sofort eine nachgelagerte Struktur aktivieren und macht euch vorher um solche Sachen Gedanken, genauso wie es können Krisen entstehen und es ist wichtig, dass wir vorbereitet sind. Und vielleicht ist dieses Gespräch hier mit Georg auch eine Idee, dass ihr Krisenintervention bei euch etabliert. Ihr könnt auf Georg zugehen, ihr könnt auf die Kollegen in Bonn zugehen, die sind da auch sehr offen. Es gibt verschiedene Bereiche, wo man noch hingucken kann, wenn ich an Maria Brauchle denke, die wundervolle Arbeit in dem Bereich leistet und auch viele andere Kolleginnen und Kollegen. Das DIVI-Netzwerk hast du angesprochen. Wir in der DGIN sind ansprechbar und es ist nicht eine Einbahnstraße. Es ist nicht nur für die versorgenden Personen, sondern auch vielleicht für uns. Aber wir müssen uns damit beschäftigen. Was würdest du aber so zum Abschluss den Leuten mitgeben, die diese Strukturen nicht haben? Und übermorgen ist so eine Situation, was sind so die 3, 4 Punkte, wo du sagst, das bitte nicht machen? Also du hast gerade schon gesagt, dieses Handschuh abziehen, Mütze in die Ecke und mal eben schnell. Also nimm dir bewusst Zeit, hab eine offene Frage, aber was sind so ein paar Sätze, wo du sagst, das sind Don'ts und nicht Do it? Also ich denke jetzt zum Beispiel so diese Floskel von, ich kann das verstehen oder ich bin, also ich finde es schon schwierig zu sagen, das ist normal, wie du es vorhin gesagt hast, aber wenn es passt, ist gut, aber Sag du mal, was sind so Sachen, die man nicht tun sollte?
Also nicht tun ist, keine Zeit zu haben und zu meinen, man ist es in der Krisenbegleitung. Also wenn man unter Zeitstress ist und jetzt meint, man geht in eine Situation mit einer offenen Frage oder mit aktivem Zuhören, dann scheitert man. Das ist meine Erfahrung. Also erstmal, das Thema Zeit ist ein Problem. Mhm. Und wenn man die Zeit nicht hat, dann kann man eventuell mit so kleinen Dosen arbeiten. Das muss man dann transparent machen, oder? Dass ich gerade im Moment zu Ihnen komme, aber ich muss gleich wieder raus, aber ich wollte Sie kurz mal updaten über den Zustand. Zeit ist ein Faktor, Kompetenz ist ein Faktor und da würde ich schon nochmal großen Wert drauf legen, dass es gerade in der Intensiv- und Notfallpflege, wenn wir in diesem Setting bleiben, es gibt ganz unterschiedliche Kompetenzen und Bereiche, wo man sich interessieren kann und wo man auch aktiv sein kann. Eine Beatmungsmaschine muss jeder bedienen können, der da arbeitet. Aber so nach einer Todessache jemand zu begleiten, ich finde, da kann man auch mal sagen, ist nicht mein Steckenpferd. Und das wäre schon so ein Haltungsding, wo man auch hinkommt in einem Team, vielleicht auch kommunikative Kompetenzen mal zu checken. Also wer kann denn was gut heute in der Schicht? Und das war immer mein Ansatz bei SAFE, sicheres Auftreten nach frustrierenden Ereignissen, Todesnachrichten überbringen, Lebensgefahr, dass man sich gut vorbereitet. So, dass man einfach, also wenn man die Zeit nicht hat für eine gute Vorbereitung, ich muss richtig sattelfest sein. Das ist ein Thema, was nicht geht, ist, wenn man schlechte räumliche Bedingungen hat. Das kriegt man jetzt nicht geschaffen, natürlich, das ist mir auch klar. Aber man kann vielleicht auch mit Tricks eine Situation gut machen, vielleicht eine schwierige Situation abdecken. So, also, aber ich würde schon sagen, ein großer Punkt, wo man sich klar sein muss, und darum gibt es ja auch das Angebot der klinischen Krisenintervention oder so Teams von Personen, die zusätzlich Unterstützung anbieten, ist das Thema Zeit. So, und das ist ja auch nochmal, das muss ich nochmal sagen, auch wenn wir schon fast am Schluss sind, das ist ja auch nicht regelfinanziert. Es gibt so einen GBA-Beschluss, der so Intensivzentren in der Perspektive dort sieht, dass sie eine psychosoziale Kriseninterventionsunterstützung anbieten müssen. So, aber wir sind ein Add-on, das kann man schon sagen, in der Oberschwabenklinik. Wir sind spendenfinanziert und die Geschäftsführung, da nochmal großer Dank, hat die Notwendigkeit erkannt. Und wenn man vielleicht noch kurz, ein ganz kurzer Schwenk noch vielleicht, zum Thema Second Victim. Das ist ein Riesenthema auf Kongressen, auf Tagungen. Kommt es immer mehr in der Szene, ist auch super so. Da geht es schon darum, die Vorhaltung allein einer klinischen Krisenintervention, Sewitsch-Studie, Strametz et al., große Werbung dafür machen. Da geht es darum, schon die alleinige Vorhaltung eines klinischen Kriseninterventionsteams ist entlastend für Mitarbeitende. Zu wissen, es gibt da ein Team im Hintergrund, das kann ich holen, die helfen an und Zugehörigen, FNW-Patienten, aber auch mir selber, wenn es mir nicht gut geht, das unterstützt und hilft. Und das ist vielleicht, ich würde sagen, der größte Faktor neben den ganzen anderen, das ist natürlich auch ein Marketingfaktor für eine Klinik, sowas anzubieten. Aber ganz im Alltag ist es einfach eine super Ressource, die aktiviert werden kann. Aber am Schluss geht es um Mitarbeitende, die in diesem Spannungsfeld tätig sein müssen. Und da haben wir sicher auch noch Luft nach oben, wenn man jetzt in der Oberschwabenklinik bleibt. Aber gerade unsere Vorreiter in der Szene machen uns immer Mut, dass es noch einfach Zeit braucht, bis sich ganz viele Mitarbeitende melden nach kritischen Situationen, erleben aber auch in der Fachszene, dass mit diesem Generationen-Change, der jetzt da stattfindet, dass junge nachkommen, die das einfach auch einfordern. Ich brauche Hilfe nach der Situation. Das haben wir noch nicht so drin, so richtig würde ich sagen, aber es ist so ein kultureller Change, der Zeit braucht.
Und da Zeit nicht elastisch ist und nicht hergestellt werden kann und wir nicht in einer Zeitkapsel unterwegs sind und die Matrix um uns herum jeder für sich interpretieren kann, wie er möchte, sind wir hier leider an einem Ende von einem sehr spannenden, tiefgründigen Gespräch. Lieber Georg, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für dein Engagement und ich wünsche allen Hörenden da draußen einen wundervollen Resttag, Restmorgen, Restabend, wann und wo auch immer ihr uns zuhört. Wir packen euch ganz viel in die Shownotes. Wenn ihr über etwas reden wollt, macht es. Sucht euch einen Buddy, einen Baum. Wir haben ein paar Sachen in die Shownotes gepackt. Wenn ihr euch für Krisenintervention interessiert, seid neugierig, spricht Georg an, etabliert es und vor allen Dingen schaut mal auch auf seiner Homepage vorbei. Er hat wundervolle Workshops. Ich muss es an dieser Stelle einfach sagen und das Überbringen der Nachrichten hat mich damals nachhaltig beeindruckt mit deinen kleinen Kärtchen und wer nicht weiß, was es ist, muss dich halt live kennenlernen. In dem Sinne, einen wundervollen Resttag. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Tschüss und vielen Dank.